Jemand bezeichnet mich als Karrieristin und unterstellt mir Härte und Einsamkeit. Kein Wunder, dass dich niemand will. Wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, das Stereotyp der Karrierefrau, die abends weint oder säuft, weil niemand mit ihr in der Wohnung hockt. Ich bin beides nicht, weder hart, noch einsam, noch eine standfeste Trinkerin. Der Lover sagt, er habe keine Zeit für eine große Liebe, wünscht sie sich dennoch. Zudem habe er den Glauben daran bereits aufgegeben, was sich aber gerade ändere. Für einen kurzen Moment überlege ich, ob wir es nicht einfach versuchen sollen. Was hält uns voneinander ab? Das Telefon klingelt. Kerstin Weng, die Chefredakteurin der Deutschen Vogue, bittet mich um einen Essay über Freiheit in der Mode. Ich denke unweigerlich an die Körper, die diese Mode präsentieren. Woran sonst? Produktionsbedingungen, Herstellungsverfahren, Arbeiterinnenrechte? Der Norm schöne oder dünne Körper, der ausnahmslos alles tragen kann und dafür Komplimente bekommt, hat wesentlich mehr Freiheiten als alle anderen. Dabei wollen wir uns doch etwas ganz anderes erzählen. Body Positivity verkauft ein eigentlich überzeugendes Freiheitsmodell. Alle Körper sind schön, sexy und begehrenswert. Und für diese Körper soll es nicht nur Akzeptanz geben, sondern auch was Heißes anzuziehen. Außerdem Repräsentanz und Sichtbarkeit, egal welche Maße, egal welche Konfektionsgrößen, Einschränkungen oder Behinderungen, entgegen einem klassisch propagierten, unrealistischen und diskriminierenden Schönheitsideal. Für einen kurzen Moment schien die internationale Body-Positivity-Bewegung die Medien und folglich die Realität zu verändern. Echte Frauen zieren Cover von Magazinen und Plakatwände, bewarben Produkte und wurden im Internet für ihre schamlose Selbstakzeptanz gefeiert. Jetzt, wo sich die Bewegung als Mini-Welle herausstellte, wo die echten Körper wieder von den Titelseiten verschwunden sind, stellt sich die Sache anders dar. Die sogenannten Supersize-Models wurden zwar gefeiert, aber gleichermaßen auch lautstark bewertet, verabscheut, bestraft. Im Grundton reagierte die Masse nicht besonders feierlich auf die neuen realistischen Körper, sondern eher irritiert. Ein besonders fieses Beispiel für die fehlgeleitete Body-Positivity-Aneignung ist das gescheiterte Victoria's Secret-Markenversprechen von 2018 und damit im Post-MeToo-Zeitalter. Vermeintlich politisch entschlossen, aber etwas zu spät, um tatsächlich glaubwürdig zu sein, setzte die Unterwäschefirma auf Diversität und Inklusivität durch Plus-Size-Models, Trans- und beeinträchtigte Körper. Eine schier reumütige Verkündung sollte das Softporn-Image ablegen und die Welt der Engel allen öffnen und zugänglich machen. Zu dieser neuen feministischen Welt ließen sich die Konsumentinnen allerdings nicht hinreißen, was, so ist zu vermuten, eher an der mangelnden Glaubwürdigkeit des plötzlich werblich lancierten Erkenntnisgewinns liegt, als an der fehlenden Bereitschaft, endlich diese männliche Fantasiewelt aufzugeben. Die drastischen Umsatzeinbußen der Dessous-Marke beliefen sich auf einen Wert in Millionenhöhe und Victoria's Secret konzentrierte sich umgehend wieder auf das alte Frauenbild. Dürr, übererotisch, sexy und sexualisiert, mehrheitlich weiß und mit Post-Orgasm-Glow.